Jesus ist immer da. Ich bin auch tief berührt und bewegt von dem Erfahrungsbericht von Jakob. Und ich denke, vielen ging es ähnlich wie mir. Eigentlich brauche ich nichts mehr zu sagen. Wenn ein Mensch diesen tiefen Halt gefunden hat, mitten im Schwersten, was wir uns eigentlich nur vorstellen können, ist das das Größte, was es gibt. Und ich habe mich so gefragt, und ich muss an dich denken, der du Jesus noch nicht kennst, und dir würde Ähnliches geschehen. Wo wäre dein Halt? Wo wäre deine Hoffnung? Wo wäre deine Kraft? Vielen Dank, lieber Jakob, dass du so hast in dein Herz schauen lassen, uns mitgenommen hast, in die Treue Gottes in deinem Leben, auch wenn wir Gottes Wege nicht verstehen. Und dir und uns allen möchte ich sagen, wie schön, dass es dich gibt. Wie schön, dass wir auch einen Jakob unter uns haben dürfen, ihn erleben durften und dürfen. Schön, dass du da bist heute Abend. Das ist Gnade von Gott. Wir haben eine Riesenfreiheit. Wir haben die Möglichkeit, Gottes Güte und Liebe persönlich zu erfahren, vielleicht in einem einigermaßen gesunden Körper. Welch eine Gnade ist das? Was machen wir damit? Benutzen oftmals die lange Bank des Teufels. Morgen werde ich mich vielleicht entscheiden. Für Jakob, als er wohl kurz vor dem Unfall stand, ahnte er nichts. Und du ahnst auch nicht, was auf dein Leben zukommt, ich auch nicht. Und wenn wir dann haltlos sind, keinen Halt mehr haben, dann ist das Leben ein trauriges, ein notvolles und die Not überwiegt und überrollt uns. Wie schön, dass du da bist und ein Stück von Gottes Güte hören darfst, davon, dass du geliebt wirst heute Abend. Mitten in deinem Leid und mitten in deinem Schmerz. Ich möchte es noch einmal unterstreichen, ich habe Zeit für dich. Und Menschen haben das heute Nachmittag intensiv genutzt. Und auch an den Abenden bis spät abends, dazu bin ich da. Es tut gut, Menschen zuzuhören und sie in die Gegenwart Jesu zu bringen. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin nur Wegweiser zu dem Weg, der Ausweg ist aus deinem Leben, Jesus. Aber ich möchte dich einladen. Einladen, nimm dir die Zeit. Nimm dir die Zeit, um auf Jesus zu hören. Nimm dir die Zeit, um mit ihm zu sprechen. Nimm dir die Zeit, dein Herz auszuschütten. Und wenn du lange warten musst unten, dann denke ich, gibt es auch noch andere Menschen, die an deiner Seite sind. Nimm dir Zeit für Freundschaften. Wisst ihr, worüber ich mich freuen würde, wenn nach dieser Woche Folgendes passieren würde? Dass du sagen kannst, dort oben im Bistro, da habe ich Menschen kennengelernt. Wir haben Freundschaften geknüpft, wir haben uns eingeladen. Wir kannten uns vorher kaum. Auch dazu ist so eine Woche gedacht. Nimm dir Zeit für solche Freundschaften. Komm ins Gespräch, erzähl ein wenig von dir. Zwei wunderbare Sätze können dir helfen. Die erste Frage ist die, wie geht es dir? Und die zweite Frage, was kann ich für dich tun? Zwei großartige Fragen, mit denen man ganz schnell ins Gespräch kommen kann. Wie geht es dir? Was kann ich für dich tun? Und schon seid ihr mittendrin im Gespräch. Probiert das mal, eventuell heute Abend. Zeit für den Büchertisch. Eine wunderbare Gelegenheit, Bücher zu lesen, CDs oder anderes zu entdecken und zu wissen, hier bekomme ich Antworten für mein Leben. Zeit, um eventuell auch alten Menschen zu helfen in Brasilien. Und ich habe uns zwei Hilfsmomente mitgebracht. Vielleicht bist du traurig, vielleicht sagst du, ich brauche so ein Kissen, in das ich mal weinen kann. Ein Herzkissen. Und damit kannst du vielleicht einem anderen Mut machen. Meine Frau hat das alles genäht, vielleicht aber bist du verspannt oder ein Kind hat Bauchweh oder Nackenschmerzen. Wärmekissen gefüllt mit Reis, in der Mikrowelle heiß zu machen, eine ganz süße Schildkröte. Und viele andere Möglichkeiten gibt es. Vielleicht auch so ganz praktisch zu helfen. Ich habe es schon einige Male erwähnt, der Rheinerlös geht nach Brasilien für alte Menschen, um ihnen zu helfen in ihrem Leid und in ihrer Not. So können wir also doppelte Hilfe erleben. Nimm dir Zeit, heute Abend, für wertvolle Dinge in deinem Leben. Die Zeit, mit Gott in Ordnung zu kommen, die Zeit, Menschen kennenzulernen, lieben zu lernen. Und ich denke, das tut gut. Jetzt stehen wir einmal auf, wir haben lange gesessen. Wenn wir wollen, dürfen wir die Arme heben, auf die Zehenspitzen sogar stellen und ausatmen. Und gleich noch einmal. Und nochmal. Und jetzt drehen wir uns um, rechts und links, und begrüßen den anderen und sagen ihm, wie schön, dass du da bist. Ist das schön, euch alle zu beobachten. Etliche haben den anderen umarmt, in den Arm genommen, nicht auf den Arm. Macht das mal öfter. Nehmt einander in den Arm und nicht auf den Arm. Den anderen zu begrüßen und dem anderen in die Augen zu schauen und nicht zu schauen, ob er den Hals gewaschen hat. Das tun wir meistenteils in der Kirche nicht. Wir gucken ja immer wieder den anderen nur von hinten an. Da tut das gut, sich mal dem anderen zuzuwenden, ihn anzuschauen. Auch das ist ja ein Ausdruck der Liebe. Wir haben an den Abenden schon etwas gelernt und das wollen wir wiederholen. Pädagogik heißt ja Wiederholung. Ich liebe dich. Wir üben miteinander. Ich liebe dich. Wir sind noch nicht richtig da, glaube ich, aber noch einmal. Ich liebe dich. Wirst du es heute Abend noch einem sagen? Du weißt ja jetzt, wie es geht. Du hast es, denke ich, gerade wiederholt. Du hast es formuliert mit deinen Lippen. Du hast es sogar gehört. Und jetzt wäre es schön, du würdest heute noch ehrlicherweise einem anderen Menschen sagen, ich liebe dich. Und der zweite Satz hieß, bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Noch einmal. Bitte vergib mir. Und der dritte Satz hieß, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Und noch einmal. Jesus ist Sieger. Egal in welcher Not du stehst, in welcher Angst du bist, wie viele Schwierigkeiten über deinem Leben hängen. Jesus ist Sieger. Und heute Abend ein Satz, in Gottes Hand. In Gottes Hand, wir üben. In Gottes Hand. Lebst du in Gottes Hand? Bist du in seiner Hand? Hast du dein Leben in seine Hände gelegt? Gab es so einen Zeitpunkt, auch wenn du dich vielleicht gar nicht direkt daran erinnerst, aber du hast die Gewissheit, ich bin in Gottes Hand, ich bin getragen von ihm, ich bin getröstet worden durch ihn. Wer und was gibt dir Halt? Wir haben das eben in diesem Erfahrungsbericht gehört. Jakob, sein Halt ist er, der Vater im Himmel, der sein Vater ist. Wer und was gibt dir Halt? Wo schöpfst du deine Kraft her? Wo liegt deine Quelle der Energie? Wo liegt die Ursache deiner Freude? Was ist dein Halt heute Abend? Kennst du meine Ente? Der ein oder andere mag sie schon kennen. Ein interessantes Tierchen, nicht wahr? Die fällt nicht unter. So sind wir manchmal. Wir werden hin und her geworfen vom Leid. Die vielen Flüchtlinge, das Flüchtlingselend berührt mich jeden Tag neu. Da sterben die Menschen im Meer. Da sterben sie auf der Flucht, da verhungern sie. Da sind Kinder, die alleine sind und keine Eltern mehr haben und nicht mehr weiter wissen. Leid wird, berührt dich das noch? Dein eigenes Leid, du wirst hin und her geworfen wie diese Ente. Dann kommt es wieder irgendwo her und du weißt gar nicht woher und du wirst hin und her geschleudert. Eine ganz große Not. Das ist unser Leben. Ob wir Christen sind oder keine Christen, spielt dabei gar keine Rolle. Wir werden hin und her geworfen in unserem Leben. Und wir wollen ein wenig mehr nachher darauf noch eingehen. Aber diese Ente hat ein Geheimnis. Ich hoffe, du kennst es. Das Geheimnis dieser Ente. Einen Augenblick musst du warten. Das fällt uns ja unheimlich schwer. Geduld. Herr, mach mich geduldig, aber bitte sofort. Das ist doch das Gebet vieler Christen und vieler Menschen überhaupt. Ich will Geduld haben und lernen, aber sofort. Und du weißt, Geduld gibt es nur durch einen Prozess. Schwierigkeiten. Wir werden nur geduldig, wenn es problematisch wird. Und wenn du anfängst zu beten, mein Gott, mach mich geduldig, dann wird Gott dir Probleme schicken. Denn nur dann wirst du Geduld lernen. Es gibt keine andere Lösung, keine andere Möglichkeit. Diese Ente zuzuschauen, sie wackelt noch hin und her und so geht dir das auch manchmal. Und noch weißt du und kennst nicht das Geheimnis dieser Ente. Ich will es dir verraten. Diese Ente hat eine Mitte, hat ein Zentrum. Hier unten drunter kann man sie und sie hat ein Gewicht. Das ist das Geheimnis, dass diese Ente immer wieder aufsteht, egal ob sie hin und her geworfen wird. Sie hat eine Mitte, sie hat ein Gewicht. Was ist die Mitte deines Lebens? Was gibt deinem Leben Sinn und Gewicht und Erfüllung und hebt dich wieder auf? Hast du eine Mitte in deinem Leben, ein Zentrum, das nicht aus deiner eigenen Kraft kommt? Das, was die Ente in sich trägt, dieses Spielzeug eigentlich, ist etwas Fremdes in sich. Aber sie findet immer wieder zurück und sie kann wieder aufstehen, weil sie eine Mitte hat. Und das ist das Geheimnis mitten im Leid und mitten in der Not, innerlich aufgerichtet zu werden. Manchmal, wie Jakob das erlebt, seit vielen Jahren, er kann sich nicht mehr aufrichten, er würde so gerne. Aber innerlich aufgerichtet zu werden und Kraft zu schöpfen, das ist etwas Großartiges und Gewaltiges. Dieses Geheimnis, eine Mitte zu haben, das wünsche ich und gönne ich dir von ganzem Herzen. Und weißt du, wie man das bekommen kann? Indem man sagt, ja, ich will Jesus annehmen als meinen Retter. Ja, ich will diese Kraft haben in meinem Leben. Ja, ich will aufstehen, weil er mir die Kraft schenkt, der Auferstandene schenkt mir Gnade, dass ich innerlich aufstehen kann. Wirst du heute Abend dich entscheiden und sagen, ja, Herr, ich will. Ich brauche dich, ich brauche diese Mitte, ich brauche diesen Halt. Wirst du heute Abend umkehren? Gott gibt uns eine neue Chance, eine zweite Möglichkeit. Und du weißt ja, wie Jesus mit Versagern umgeht. Ein Simon Petrus hat es nicht gesagt, er war ein Versager. Und wie viele unter uns sitzen hier und sind Versager, sie haben es nicht gesagt, dass sie Jesus vertrauen. Sie haben es nicht gesagt, dass er ihre Kraftquelle ist. Sie haben sich mehr und mehr von ihm entfernt und die Menschen haben nicht mehr gemerkt, dass du eine Kraft in dir hast. Wie geht Jesus mit Versagern um? Er fragt sie nach der Liebe. Und er fragt den Simon, Simon, hast du mich lieb? Und er fragt dich heute Abend nach deiner Liebe zu ihm. Kehr um, fang neu mit ihm an, sag ihm, Herr, du weißt alle Dinge, auch was ich getan habe. Aber du weißt doch, dass ich dich liebe und du weißt, dass ich umkehren will. Und er lädt dich ein dazu. Heute Abend eine großartige Chance und Möglichkeit, die du nutzen darfst. Komm hier nach vorne. Oder auch das deutlich zu machen, ja, ich vertraue Jesus. Und das wird deutlich in der Taufe. Ich wundere mich, dass es noch Christen gibt, die an Jesus glauben und die nicht aufgrund ihres Glaubens getauft sind. Da stimmt doch was nicht. Glaube und Taufe gehören zusammen. Hast du schon mal einen Geldschein gesehen, der nur von einer Seite bedruckt ist? Ich nicht. Ist dein Glaubensleben auch nur von einer Seite bedruckt? Dass du sagst, ich glaube in meinem Herzen. Wenn man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Ja, und wenn man mit dem Munde bekennt, wird man selig, wird man fröhlich. Das heißt also, in der Taufe bekenne ich meinen Glauben. Ja, ich glaube, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist. Ich mache mich eins mit seinem Sterben. Ja, ich glaube, dass er auferstanden ist und lebt. Und darum werde ich aus dem Wasser herausgehoben. Das ist Taufe. Und darum ist es wichtig, seinen Glauben zu bezeugen. Interessant ist, in manchen Ländern dieser Welt fragt man nicht, ob du glaubst, sondern man fragt dich, ob du getauft bist. Denn die Taufe ist das sichtbare Zeichen deines Glaubens an Jesus. Und darum taufen wir ja auch nur Menschen, die persönlich glauben und sagen, ich persönlich glaube an Jesus Christus, meinen Herrn. Und aufgrund dieses Glaubens lasse ich mich taufen. Ja, ich will. Wird das heute Abend deine Entscheidung sein? Lust auf Leben trotz Leid und Krankheit. Ich kenne ein wenig von Krankheiten in meinem Leben. Ich habe 12 OPs hinter mir, durfte mit 63 Jahren schon in den aktiven Ruhestand gehen. Bin dankbar für all das, was Gott an mir getan hat. Es gab Situationen, ich war in Paraguay, da waren die Männer, die Ältesten der Gemeinde, die Pastoren beteten, dass ich überleben würde. Das ist erst 7 Jahre her. Nierenversagen, viele andere OPs. Ich weiß ein wenig, was es heißt zu leiden. Ich habe meine Mutter nur krank gesehen. Sie hatte 32 Operationen hinter sich. Starb im 7. Herzinfarkt. Leid, unheimlich hart, unheimlich schwer. Aber es gehört zu unserem Leben und gehört auch zu dieser Welt. Ich denke an Peter. Er war mit 17, 18 Jahren ein Kampfsportler. Und er war 22, als er ein Blutgerinnsel bekam in der Wirbelsäule und er war gelähmt bis erst einmal zum Bauch. Und es gab neue Schübe und als ich ihn kennenlernte, konnte er nur noch einen Arm bewegen und alles andere war gelähmt. Er kam zum Glauben im Rollstuhl, fand Frieden mit Gott, bekehrte sich und dann kam er und sagte, Arno, jetzt bin ich gläubig geworden und jetzt möchte ich gerne getauft werden. Das war gar nicht einfach. Das war für mich die problematischste Taufe. Wir haben ihn festbinden müssen auf den Stuhl, denn die Beine wollten ja immer hochgehen, nicht wahr? Die wollten nicht untergehen. Aber wir haben ihn getauft. Er war unheimlich glücklich. Und immer wenn ich ihn besuchte, dann ging ich getröstet von ihm weg. Ich wollte ihn trösten, aber das war gar nicht möglich. Er hatte solch eine geistliche Kraft, solch eine Energie von Gott her, dass er mich tröstete. Jeder, der zu ihm an sein Krankenbett kam, und er sagte mir jeden Tag, jedes Mal, wenn ich bei ihm war, Arno, es geht mir gut. Ich sage, Peter, es geht mir gut, ich werde versorgt, ich werde gewaschen, ich bekomme Windeln, ich kriege mein Essen angereicht, ich kann Musik hören, ich habe Menschen um mich herum, ich kann beten, ich kann Gottes Wort lesen. Und ich rufe nur Arno und dann geht das Telefon und dann bist du schon an der Strippe. Die moderne Technik konnte er gut einsetzen, das war Peter. Peter, ein Mann, der unheimlich glücklich war. Als ich ihn kennenlernte, war er Ende 20. Er lebte ein Leben voller Erfüllung. Ein Leben, von dem er immer wieder sagte, Arno, es lohnt sich zu leben. Da kam sein Physiotherapeut, der vorher mit ihm Dummheiten gemacht hatte. Die haben miteinander gesoffen, bevor er sich bekehrte. Und dann kam Peter zum Glauben und der Physiotherapeut fand Frieden mit Gott. Und immer wieder, wenn die Freunde kamen, die Kumpels auch von früher, dann sagte er, was kann ich für euch tun? Ich würde gerne für euch beten. Und er betete für viele, viele Männer und Frauen. Und immer, wenn ich ihn besuchte, strahlte er mich an, sagte, es geht mir so gut. Mitten im Leid, mitten in der Not, ein Beter, ein Segen für viele. Ich habe ihn beerdigt. Und kurz vor seinem Tod, nur ein paar Stunden vorher, sagte er noch, Arno, es ist wahr, was in der Bibel steht. Sag es den anderen. Und sag ihnen von meinem Geheimnis. Das Geheimnis ist Christus in mir und ich gehe jetzt nach Hause zu meinem Vater im Himmel. Es waren somit die letzten Worte. Noch ein paar Stunden, er hat sich noch mit einem Satz von den Eltern verabschiedet und dann starb er. Und dann standen seine Kumpels von früher und viele andere an seinem Grab mit großen Tränen in den Augen. Ein Mann, der mitten durch das Leid ging und der mitten im Leid zu einem Segen wurde für viele, viele andere Menschen. Er hat mir oft gesagt, Arno, können wir miteinander die Bibel lesen im Psalm 22? Dann haben wir ihn gelesen und ich möchte dir einige Abschnitte daraus lesen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Mein Gott, den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott. Dein Volk Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr, gespött der Leute. Alle behandeln mich wie Dreck. Von allen Seiten werde ich verspottet. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und grinst schadenfroh. Überlass doch Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen, er wird dich schon nicht sitzen lassen, du bist ja sein Liebling. Herr, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen, schon an ihre Brust hast du mir Geborgenheit geschenkt. Du bist mein Gott, seitdem mein Leben im Mutterleib begann. Seit der Stunde meiner Geburt bin ich auf dich angewiesen. Wende dich jetzt nicht ab von mir. Groß ist meine Angst, weit und breit gibt es keinen, der mir hilft. Viele Feinde kesseln mich ein, umringen mich wie wilde Stiere. Sie reißen ihr Maul auf und wie brüllende Löwen ihre Beute zerfleischen wollen. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert und alle meine Knochen lösen sich voneinander. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine ganze Kraft ist dahin. Die Zunge klebt mir am Gaumen, du lässt mich im Tode versinken. Und Vers 20, Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zur Hilfe. Rette mich. Herr, du hast mich erhört. So geht es weiter. Ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben und ehren. Mitten in die Klage hinein sich an Gott zu wenden und dann zu erfahren, du, mein Gott, hast mich erhört. Jesus hat einmal einen Satz gesagt, über den bin ich einmal sehr, sehr fast böse geworden. Die Seligpreisung, kennst du sie? Glückselig, glücklich sind, die da Leid tragen. Denn sie sollen getröstet werden. Wie kann man glücklich sein, wenn man Leid trägt? Glückselig, die da Leid tragen, sie sollen getröstet werden. Hast du das Leid in deinem Leben angenommen? Es gibt so viele Männer und Frauen und Kinder, die dagegen permanent rebellieren, die auch ständig fragen, mein Gott, warum? Diese Frage ist legitim. Ja, Jesus sogar hat am Kreuz das gebetet. Warum hast du mich verlassen? Warum? Mein Gott, warum? Die Frage nach dem Warum berührt uns. Und wir fragen uns, warum? Geht mir das so? Warum komme ich nicht weiter? Warum? Fühlst du dich von Gott verlassen? Du hast gebetet und er hat nicht so geantwortet. Du hast zu Gott geschrien, du hast geweint und es gab keine wirkliche Antwort. Selig sind, glückselig, die da Leid tragen. Nimm das Leid erst einmal an. Hör auf, dagegen zu rebellieren. Selig sind, die da Leid tragen, nur sie sollen getröstet werden. Willst du Trost erfahren? Sag ja zur Trauer. Ein lieber Mensch ist von deiner Seite gerissen worden. Schmerz und Krankheit, vielleicht eine Amputation, vielleicht ein Kind, das im Geburtskanal starb, wie ich es erlebt habe. Da rief mich der glückliche Vater an, am Abend zuvor und sagt, Arno, wir erwarten unser drittes Kind, das ist alles in Ordnung. Und am nächsten Morgen rief er an und sagte, Arno, kannst du kommen? Unser Kind ist im Geburtskanal gestorben. Mein Gott, warum? Ich verstehe dich nicht. Und dann stehst du dort und siehst dieses Kind, siehst die Mutter, Leid. Und ich habe nur mit ihnen weinen können, mehr nicht. Selig sind, die da Leid tragen, sie sollen getröstet werden. Das Leid hat keine Füße. Es läuft nicht weg. Du musst es tragen, den Schmerz, die Not, die Grenzen, die Ängste. Trag es, aber wohin? Wohin? Wohin gehst du mit deinem Leid? Selig sind, die da Leid tragen. Sie sollen getröstet werden. Jesus selber sagt, ich schicke euch den Tröster, die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Und viele Gemeinden streiten über den Heiligen Geist. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist Trösten. Ich sende euch den Tröster, den Heiligen Geist. Er wird euch lehren, er wird euch trösten, er wird euch zur Seite stehen. Trost zu erfahren. Ich weiß nicht, wie du mit deinem Leid umgehst. Leid muss kein Schicksal sein. In Jakobus Kapitel 5, Vers 13 steht ein interessanter Satz, ein interessantes Wort. Leidet jemand unter euch, der bete. Ein Mittel gegen das Leid ist Gebet. Ein Mittel, um beten zu lernen, ist das Leid. Überleg einmal, Not lehrt beten. Viele von uns hätten nur ganz wenig gebetet, hätten sie keine Not und kein Leid gehabt. Leidet jemand unter euch, der bete. Und wem es gut geht, der singe Psalmen. Ich habe eine Phase erlebt in meinem Leben, wo ich durch große Tiefen ging. Meine jüngste Tochter sagte einige Male, Papa, du singst nicht mehr. Ich konnte nicht mehr singen. Augenblicke, wo man nicht singen kann. Aber ist jemand guten Mutes, geht es einem gut, der singe Psalmen, der singe überhaupt Lieder. Ich hoffe, ihr lasst nicht nur singen. Wenn es euch gut geht, fangt wieder an zu singen. Nicht nur auf der Toilette oder unter der Dusche, da sicherlich auch. Zum Auto raus, aber auch zu den Fenstern. Macht die Fenster auf und singt, wenn es euch gut geht. Die Menschen sollen es hören, was die Kraftquelle in eurem Leben ist. Auch wenn ihr hin und her geworfen werdet in eurem Alltag, in eurem Leben. Leidet jemand unter euch, der bete, ist aber jemand guten Mutes, der singe. Und wenn jemand von euch krank ist, der fange an zu jammern. Kennt ihr die Jammeritis? Ihr habt etliche Nebenräume, die brauchen wir heute alle, denke ich, für die Menschen, die heute sich entscheiden wollen für Jesus. Aber eigentlich braucht jede Gemeinde einen Raum für die Jammeritis. Und die, die vorne stehen, sollten erst einmal fragen, hast du die ansteckende Krankheit der Jammeritis? Da ist die Quarantäne, da gehörst du hin. Denn die Jammeritis ist eine furchtbar ansteckende Krankheit. Ich weiß nicht, ob du gerne jammerst, aber es gibt so manchen Menschen, der gerne jammert, und zwar vor den anderen. Ich jammere auch gerne bei Gott. Gott hält meinen Jammer aus und auch meinen Zorn und meine Wut. Und manchmal gehe ich in den Wald und dann brülle ich ganz laut. Und dann schreie ich zu Gott im wahrsten Sinne des Wortes. Und ihr wisst, wie ich schreien kann, nicht wahr? Manch einer ist schon zusammengefahren vor meinen Schreien. Und dann schreie ich so zu Gott und es tut gut, zu Gott zu schreien und die Not rauszuschreien. Bitte schluck das nicht alles runter. Es war in meiner ersten Gemeinde und Gemeindearbeit kann einen kaputt machen. Ich hatte nach einem halben Jahr Magengeschwüre, weil mir die ganze Gemeinde auf den Magen geschlagen ist. Das lag nicht am Essen, sondern es lag an den vielen Problemen. Und dann ging ich zur Ärztin, die meine Hausärztin war soweit, und die sagte, Herr Kavol, Sie müssen eines lernen, nicht mehr schlucken, sondern spucken. Ja, ich sage, wie, ich kann doch meine Leute nicht in der Gemeinde anspucken. Nein, nein, sagte sie. Aber das Rauslassen, schluck's nicht runter. Erst einmal vor Gott zu jammern, ganz wichtig. Er hält dich aus mit deinem Zorn, er hält dich aus mit deiner Not, mit deiner Angst, mit deinen Zweifeln. Sprich es aus vor ihm, es ist so befreiend. Er hört dir zu. Manche Menschen können den Bauchladen deiner Jammeritis nicht mehr erleben und wollen ihn auch gar nicht hören. Kommt die schon wieder mit dem gleichen Jammer? Ist ja schrecklich. Kennst du sowas? Oh ja, was sind Männer und Frauen manchmal für Jammerlappen? Nicht? Und sie heischen damit was? Anerkennung, weil sie sonst keine kriegen. Also meine Mutter war so ganz ähnlich. Die liebte ihre Krankheit. Und wenn man sie sprach so weit, dann erzählte sie von all ihren tollen Operationen. Dann erzählte sie, was sie alles im Krankenhaus erlebt hatte. Und sie liebte es. Und sie konnte damit auch wahnsinnig viel bewirken, ganz besonders gegenüber meinem Papa. Und sie spielte das Spiel der Krankheit. Und sie wusste, ihn damit an sich zu binden. Furchtbar, bitte mach das nicht. Diesen Bauchladen des Jammerns, der gehört nicht in unser Leben hinein. Klag es vor Gott zuallererst, denn er hält dich aus. Wie wirst du fertig mit deinem Leid? Geh zu dem, was Jakobus hier schreibt. Leidet jemand, der bete. Oft sind es erst die Ruinen, die den Blick freigeben für den Himmel. Manchmal muss manches zerbrechen. bevor wir den Himmel suchen. Manchmal muss manches uns weggerissen werden in unserem Leben, bevor wir zu Gott schreien. Und die Not in unserem Leben lehrt uns ja oftmals beten. Ich denke an jenen Mann, auch im Rollstuhl, den ich kennenlernte in München. Er sagte mir: Arno, ich war ein fantastischer Tänzer. Und beinahe nach jedem Abend, wo ich getanzt habe, war ich mit einer anderen Frau im Bett. Es war ein verrücktes Leben, was ich führte. Und ganz ähnlich, wie wir es von Jakob hörten, ein Verkehrsunfall brachte ihn in den Rollstuhl. Und er kannte Jesus nicht am Anfang. 3 Jahre lang, sagte er mir, hat er gegen Gott gewettert und gegen den, der den Unfall verursacht hat. Und dann, sagt er, kam eines Tages eine Diakonisse, eine Krankenschwester, die ihn immer gepflegt hat und hat gesagt: Wissen Sie, ich habe Sie so lieb. Mich hat keiner lieb. Doch, hat sie gesagt. Dann fragte sie ihn nur, ob sie für ihn beten dürfte. Naja, wenn du das unbedingt willst, dann tu das. Und damit begann eine erste Beziehung zu Gott. Ein Mann fand im Rollstuhl Frieden mit Gott. Er rief den Namen des Herrn an und er erlebte, dass aus Verlust Gewinn wurde. Und er sagte: Ich danke jeden Tag neu meinem Vater im Himmel für den Rollstuhl. Ich konnte es nicht begreifen. Er sagte: Wäre ich Tänzer geblieben, ich hätte Gott nicht kennengelernt. Ich wäre für alle Ewigkeit verloren gewesen. Oft sind es erst die Ruinen, die den Blick freigeben für den Himmel. Krankheiten und Schmerzen machen nachdenklich. Wie schon gesagt, ich habe manches soweit erlebt, auch im Krankenhaus. Eines Tages lag ich mal wieder im Krankenhaus, kommt ein Kollege zu mir und sagt: Arno, weißt du, warum du hier bist? Schöne Trostwort, nicht? Warst du mal mit einem Kranken im Krankenhaus, hast gesagt: Weißt du, warum du krank bist? Boah, das ist fast wie eine Ohrfeige, aber es war heilsam. Und ich sage: Ja. Ich sage: Ich weiß, warum ich hier bin. 70, 80 Stunden Woche arbeiten ist zu viel. Dann betete er mit mir und sagte: Herr Jesus, hilf du dem Arno, dass er eine 50 bis 60 Stunden Woche nur noch hat. So konkret war er im Beten. Und ich denke, wir sollten das einfach tun, konkreter werden, auch in unserem Beten, denn das hilft. Das Leid gehört zu unserem Leben, auch wenn wir es nicht wollen. Es ist so schmerzhaft zu erleben, wenn ein Mensch erstickt, die letzten Atemzüge erlebt. Und ich habe an manchen Sterbebetten gesessen. Auch fromme Menschen, auch Christen, haben nicht immer einen schönen Tod. Wer das also meint, dass wenn wir an Jesus glauben, haben wir automatisch ein schönes Sterben, dem ist nicht so. Ich habe Brüder und Schwestern erlebt, die durch ganz viel Leid gingen, auch die letzten Stunden ihres Lebens, durch viel Not, aber sie erlebten, dass sie in Gottes Herrlichkeit gehen konnten. Über den Tod werden wir am Sonntag ein wenig mehr hören. Warum so viel Leid? Wir haben von Hiob gehört. Kennst du seine Geschichte? Die meisten kennen sie. Ein Mann, ich will nur kurz zitieren, was er erlebt hat. Zuerst einmal komplett allen materiellen Verlust. Nichts mehr. Deine Firma abbrennen, dein Haus abgebrannt, alles geraubt, Autos weg, alles weg. Das einmal zu übertragen auf unsere Zeit. Keinen Job mehr, nichts mehr. Und dann kommt die Nachricht, alle deine 10 Kinder, alle umgekommen auf einmal. Durch einen wahnsinnigen Wirbelsturm. Auf einmal ist dein ganzer Körper voller Eiterbeulen, das erlebt der Hiob. Und dann kommt seine Frau und sagt: Nun sag auch diesem Gott ab und stirb. Keine Unterstützung vom Ehepartner zu erleben. Mitten im Leid, Hiob. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das kann man nur, wenn man so tief mit diesem Herrn verbunden ist. Sage Gott ab und stirb. Vielleicht sagt dein Ehepartner auch: Sag Gott ab. Du bist so eine fromme Frau geworden, so ein frommer Mann geworden. Früher konnten wir miteinander die Sau rauslassen, aber jetzt? Nee. Sage Gott ab. Hiob erlebt das in der eigenen Ehe, dass die eigene Frau ihm sagt: Nun sag diesem Gott ab, werd ein gottloser Mann. Was muss dieser Mann gelitten haben? Aber er hat Gott nicht abgesagt. Und das Buch Hiob ist für mich ein Leidensbuch. Leid gehört zu unserem Leben. Aber interessant ist, wenn wir die Hiobsgeschichte sehen, und das tröstet mich, was hinter dem Vorhang der Ewigkeit sich abspielt, wissen wir nicht. Auch nicht, was sich hinter dem Vorhang deines Lebens abspielt. Satan hat Zugang, Satan versuchte Hiob und er hatte sogar Freiheiten dazu. Aber Gott hatte ihm gesagt, dem Satan, seine Seele darfst du nicht angreifen. Was hinter dem Vorhang geschieht, in der unsichtbaren Welt, wissen wir nicht. Aber eins ist ganz wichtig, Vertrauen zu diesem lebendigen Gott zu haben. Satan kämpfte um diesen Mann, Hiob. Satan kämpft gegen dich. Er will dir den Glauben nehmen. Er will verhindern, dass du heute Abend nach vorne kommst. Er will dir das rauben, worauf du dich bis hierher verlassen hast. Aber Vertrauen zu Jesus ist das, was dich stärken wird. Leid. Ich kenne persönlich Leid, du auch. Paulus mitten im Leid wohl kann sagen, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Das wäre viel schöner. Bist du auch schon frommer Egoist? Oh, es gibt viele fromme Leute, die gerne sterben würden. Herr, komm wieder, habe ich auch gebetet. Als ich 17, 18, 19 war, tue ich auch jetzt noch. Aber damals habe ich gesagt, Herr, komm wieder, aber bitte jetzt noch nicht. Ich möchte erst verheiratet sein, nicht wahr? Wir kennen solche Fragen und so weiter. Manchmal möchten wir uns gerne schon in den Himmel beamen. Und Paulus sagt ihm, ich habe Lust abzuscheiden, bei Christus zu sein. Das wäre viel schöner. Aber um euretwillen muss ich noch hier sein und bleiben. Hier habe ich noch einen Auftrag. Ich wurde in ein Krankenbett gerufen von einer krebskranken Frau. Ich kannte sie und kannte ihre Familie. Sie war die zweite Frau ihres Mannes. Die erste Frau von ihrem Mann war gestorben, auch an Krebs, auch an Brustkrebs. Und als ich sie im Krankenhaus besuchte, dann sagt sie, Bruder Kavol, bete für mich, dass ich in den Himmel komme. Und ich schaute sie an. Ich sagte, nein, ich werde dafür nicht beten. Ich werde um Heilung beten. Nein, ich will heim zum Herrn. Ich sagte, du bist eine fromme Egoistin. Ich sagte, du hast einen Mann, du hast zwei kleine Kinder und du hast noch das Kind aus der ersten Ehe, drei Kinder. Die brauchen die Mama, die brauchen dich. Ich kniete mich dort im Krankenhaus hin an das Bett und sagte, Herr Jesus, du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Jetzt heile du meine Schwester hier, denn sie wird gebraucht. Erbarm dich über sie. Und auf einmal fing sie an zu weinen. Sie lebt noch. Sie lebt noch. Es gibt einen frommen Egoismus. Und das ist schlimm. Der Aufgabe, weiterhin gewachsen zu sein, weil wir von der Kraft Gottes leben, das ist entscheidend. Paulus sah seinen Auftrag. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auch die Aufträge wieder erkennen, sogar mitten im Leid. Aber manchmal fragen wir, Herr, wie lange soll ich schreien zu dir und du willst nicht hören? Warum siehst du meinem Jammer zu? Oder Jeremia klagt, warum dauert mein Leiden so lange? Warum sind meine Wunden so groß? Fragen, die wir uns stellen. Liebst du den Schmerz? Es gibt sogar Leute, die den Schmerz lieben. Gesegnet sei der Schmerz, geliebt sei der Schmerz, geheiligt sei der Schmerz, verherrlicht sei der Schmerz. Keine Masochistin, nein. Opus Dei, eine Gemeinschaft von Ordensschwestern, die 2 Stunden lang einen Gürtel tragen mit Nägeln nach innen, um sich selber zu quälen. Und sie wollen damit Gott gefallen. Welch ein komisches Gottesbild. Es gibt einen, der für dich und für deine und meine Sünde gelitten hat, Jesus. Du musst dich nicht mehr quälen. Und es gibt ja manche Christen, die meinen, der schwerste und der schlimmste und der schrecklichste Weg ist immer der Weg Gottes. Da kommt eines Tages ein Bruder zu mir aus unserer Gemeinde und sagt, Arno, ich habe furchtbare Angst. Ich sage, wovor? Dass Gott mich nach Afrika schickt. Da will ich nicht hin. Und man muss doch immer den schwersten Weg gehen und immer den Weg, den man nicht will. Ich sage, in welcher Bibel liest du eigentlich? Ich sage, das habe ich nie vorgefunden. Dann beteten wir, ich sage, Herr Jesus, nimm meinem Bruder die Angst. Ich danke dir, dass er so ein fähiger Mann ist und so toll mit Zahlen hier umgehen kann in Deutschland. und auf einmal war die Angst weg. Wir meinen manchmal, den schwersten Weg gehen zu müssen, das sei der Weg Gottes. Frag ihn, was sein Weg ist für dich, und zu sagen, Herr, ich möchte deinen Weg wirklich gehen. Schauen wir uns den an, der für uns gelitten hat. Einen Augenblick, ein Blick nach Golgatha. Was geschah dort? Da siehst du ihn gekreuzigt, die Arme ausgebreitet, die Hände festgenagelt aufs Kreuz. Und da siehst du, wie seine Füße durchbohrt sind und dort am Kreuz festgenagelt sind. Und dann siehst du sein Haupt, seinen Kopf gekrönt mit einer Dornenkrone. So hängt er am Kreuz für dich, für mich, für die Sünde der ganzen Welt. Seine Hände durchbohrt. Was hat er alles an Gutes getan, damals schon in Israel, mit seinen Händen? Er hat das Brot gebrochen, er hat die Kranken geheilt, er hat die Toten auferweckt. Das alles hat er mit seinen Händen getan. Und jetzt denke einmal an deine Hände. Was hast du alles schon mit deinen Händen gemacht? Ich weiß nicht, ob du Menschenleiber verführt hast. Ich weiß nicht, ob du Komitophriest gemacht hast, gestohlen. Ich weiß nicht, was du mit deinen Händen tatst. Aber ich weiß, dass Jesus seine Hände dafür ans Kreuz hat nageln lassen, damit die Sünde deiner Hände gesühnt wird. Und dann schau dir seine Füße an, festgenagelt. Und er ging durch das Land und er sah die Menschen, er kannte sie alle. Er durchschaute sie und er liebte sie trotzdem. Und er lief durch Israel mit seinen Füßen. Und jetzt denk an deine Füße. Wo bist du überall rumgerannt? Hast das Leben gesucht? Wo bist du hingelaufen, um Erfüllung zu finden? Hast du es gefunden? Die Sünde deiner Füße. Die Wege, die Irrwege, die falschen Wege, all das hat Jesus auf seine Füße genommen. Durchbohrt, dort hängt er seinen Körper. Dort hängt er am Kreuz. Was ist alles durch deinen Körper schon passiert? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass er seinen Körper für dich gab und seinen Kopf mit Dornen gekrönt. Aus Liebe zu dir hat den Kopf hingehalten. Jede Sünde, jede Schuld, jedes Vergehen haben wir erst einmal gedacht, bevor wir es taten. Und dafür hat er den Kopf hingehalten. Hat er gesagt, das nehme ich alles auf mich, weil ich dich liebe. Er hat für dich gelitten. Er hat für deine Sünde, für deine Schuld gelitten. Er hat die Strafe auf sich genommen und er hat für dich gelitten. Die Strafe liegt auf ihm, damit du Frieden hast. Und durch seine Wunden bist du heil geworden. Das ist das große Geheimnis der Rettung dort von Golgatha. Und es gibt keine andere Rettung als allein in dem Namen Jesu. Leid. Er hat gelitten. Du musst nicht mehr freiwillig sagen, ich will leiden, damit ich mich mit Gott versöhnen kann. Die Strafe für deine Sünde hat er auf sich genommen, damit du Frieden hast. Hast du Frieden mit Gott? Wohin gehst du mit deinem Leid? Wirst du es ausschütten heute Abend bei Gott? Wirst du sagen, mein Gott, du kennst mein Leid, meine Sorgen um meine Kinder, um meine Enkelkinder. Meine Angst und meine Not und meinen Ehepartner. Herr, wenn du kommst, wenn er zurückbleibt oder sie zurückbleibt, du weißt das, Herr. Und du leidest darunter, dieses Leid aber zum Herrn zu bringen und zu sagen, Herr, du kennst dieses schreckliche Leid, aber du bist auch für dieses Leid gestorben. Tröste du mich, Herr. Lust auf Leben, auch in Krankheit. Durch Krankheiten zu gehen, ist ein schwerer Weg. Aber zuerst einmal sollten wir uns fragen lassen, mein Gott, warum? Sehr viel Krankheiten und auch viel Leid haben wir uns selber zuzuschreiben. Ich denke an jenen Mann, er war 63 Jahre alt, als er mir sagte, die Ärzte geben mir noch maximal 3 Monate. Ich habe meine Lunge kaputt geraucht. Ich sagte, ich bin selber schuld, dass ich jetzt sterben muss. manch einer, der meint also, er müsste alles in sich hineinstopfen, seine Sorgen, aber auch manchmal unheimlich viel essen. Wie viel haben wir selber verursacht an Leid und Krankheit? Ist einmal darüber nachgedacht? Mein Gott, warum bin ich diese Wege gegangen? Du weißt, dass die Sünde Spuren hinterlässt, Narben, und sie tun weh. Du kannst den Nagel der Sünde rausziehen, aber das Loch bleibt. Die Narben tun auch weh von den Irrwegen, von den Abtreibungen, von den Verführungen, von den Vergewaltigungen. Diese Narben sind bitter, sind furchtbar und sie tun weh. Aber Jesus sagt, ich bin dazu gekommen, um dich zu trösten, um meine Hand auf dich zu legen, um dir Kraft zu schenken, auch mit manchen Grenzen deines Lebens umzugehen. Wer leidet, der bete. Wer krank ist, der rufe zu sich die Ältesten, dass sie kommen und über ihn beten. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Ältesten der Gemeinde jemals gerufen haben, weil du krank bist. Jakobus 5, eine Praxis, die leider in vielen Gemeinden kaum mehr bekannt ist. Auch das gehört in das Gemeindeleben hinein, in der Krankheit den Mut zu haben. Da steht aber auch, bekennt einander eure Sünden. Und viele Menschen sind dann nicht bereit, ihr Leben vor Gott und vor Menschen in Ordnung zu bringen. Und darum meiden sie solche Stellen der Schrift und darum sind sie nicht bereit, solche Wege zu gehen. Leid, Not, Krankheit. Macht Leid gescheit? Ja. Wir haben festgestellt, viele, viele Menschen sind weiser geworden, auch durch ihr Leid, haben ihr Vertrauen zu Gott als Reife erlebt. Da gibt es eine interessante Begebenheit, eine interessante Geschichte von einer Palme in der Oase. Da war ein junger Mann, in seinem jugendlichen Leichtsinn legte einen großen Stein in die kleine Palme, aus lauter Jux. Und die Palme dort in der Oase, sie wächst. Sie spürt diesen wahnsinnigen Druck und die Wurzeln gehen immer tiefer. Und nach Jahren kommt dieser junge Mann, inzwischen ein reifer, erwachsener Mann, und sucht nach einer kleinen, verkrüppelten Palme und er findet keine. Aber er sieht eine hohe Palme von 15, 18 Metern hoch und er sieht dort oben drin in dieser Palme einen Stein. Als ob die Palme ihm sagen wollte, du hast es schlecht mit mir gemeint, aber es ist gut geworden. Du trägst eine schwere Last in deinem Leben und Gott nimmt sie dir noch nicht einmal ab. Aber er schenkt dir die Kraft und er zeigt dir die Wurzeln, wo du Kraft tanken kannst. Und er sagt dir, rufe mich an in der Not, ich will dich retten. Das heißt aber nicht immer heilen. Wir wollen ja gerne geheilt werden. Ich könnte einen ganzen Abend darüber berichten, wie Männer und Frauen zu irgendwelchen auch frommen Leuten gefahren sind. Und von ihnen erwartet haben, wenn ich dorthin fahre, werde ich geheilt. Wunderheiler hat es zu allen Zeiten gegeben. Und es gab mehr denn je Enttäuschungen. Ich habe es oftmals erlebt, wenn ich mit Menschen dann sprach und sie mich riefen, auch als Ältester der Gemeinde. Ich sage, möchtest du gerne vollkommen gesund werden? Ja. Ich sage, dann beten wir um dein Sterben. Nein, das auch nicht. Ja, ich sage, die vollkommene Gesundheit ist das Sterben. Es wird keine Tränen mehr geben im Himmel. Es gibt kein Leid mehr in Gottes Herrlichkeit. Und darum ist es ganz wichtig, auch vorbereitet zu sein, zu sagen, ich bin bereit zu gehen. Ich erlebte eine der Situationen ganz am Anfang meines Dienstes. Und das war für mich etwas ganz Erstaunliches, was da geschah. Eine Frau, die wir besuchten, mit der wir das Abendmahl feierten, weil sie den Wunsch hatte, dann haben wir nach Jakobus 5 über ihr gebetet, sie mit Öl gesalbt. Und dann sagte sie, in einer Woche bin ich gesund. Ich war total perplex. Ich denke also, das kann nicht sein. Genau 8 Tage später, genau eine Woche später, morgens früh ein Anruf, ruft ihr Mann an und sagt, meine Frau ist vollkommen gesund. Sie ist heute Morgen heimgegangen zum Herrn. Sie ist vollkommen gesund. Wenn du um vollkommene Heilung betest, dann betest du um dein Sterben. Ich denke an jenen Mann, den ich kennenlernte, Glied unserer Gemeinde in Brasilien. Er hatte Krebs, sein ganzes Gesicht zerfressen vom Krebs. Man hatte ihm viele Transplantationen ins Gesicht gemacht, die Brusthaare ins Gesicht gepflanzt und so weiter. Er sah aus wie Dracula. hatte nur noch ein Auge, hatte keine Nase mehr, schlimm sah er aus. Und mich rief der Arzt an, der ihn versorgte weiterhin. Er sagt, Pastor Kavol, fahr hin, der hat nur noch 2-3 Tage. Und ich legte ihm die Hände auf und segnete ihn und betete über ihm. Er sagte, Bruder Kavol, bete für mich, Jesus kann mich heilen. Und dann habe ich, in meinem Herzen habe ich nicht geglaubt. Und ich legte ihm die Hände auf und segnete ihn, bat Jesus, ihn zu heilen. Und Jesus tat das. Er kam wie Dracula dann quasi jeden Gottesdienst in den Gottesdienst. Erstmal waren die Kinder erschreckt darüber. Dann aber, wenige Monate später, starb er am Schlaganfall. Vom Krebs geheilt. Jegliche Heilung, die durch ein Wunder geschieht oder auch durch Medizin und durch Ärzte, sind immer nur vorübergehende Heilungen. Die eine Krankheit kann weg sein und die andere kommt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und mitten hinein in dieser gefallenen Welt sagt Gott, ich bin für dich da. Du kannst mir vertrauen, auch im tiefen Schmerz deines Lebens. Geteiltes Leid, mit wem teilst du dein Leid? Hast du Männer und Frauen, die mit dir beten? Jesus ging durch großes Leid im Garten Gethsemane und seine Mitarbeiter schliefen. Hast du Freund und Beter an deiner Seite, die dich begleiten in deinem Leid, in deiner Not, in deinen Schmerzen, oder bist du ganz einsam und allein? Nimm den auf, der die Mitte sein will und der dir Folgendes sagt, was mir immer wieder hilft in meinem Alltag und Leben, und damit schließe ich: Dennoch. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, wenn also der Körper und die ganze Gefühlswelt und die Seele am Boden liegt. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Kannst du das heute Abend sagen? Dennoch bleibe ich an dir, denn du, Herr, hältst mich. Ergreif heute Abend die Hand, die sich nach dir ausgestreckt hat, die Hand Gottes. Sag, ja, ich will. Ab heute, Herr, schlage ich ein in deine Hand. Ab heute nehme ich dich an als meinen Retter. Heute fange ich neu wieder mit dir an. Halte du mich, Herr. Ich habe deine Hand oft losgelassen. Er lädt dich ein, auch deinen Glauben sichtbar zu machen. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus, ich verstehe so viel Leid in dieser Welt nicht. So viel Angst, so viel Schmerzen, so viel Hoffnungslosigkeit, so viel Krieg und Not. Du siehst das. Und du weißt, wie viel wir Menschen selber daran verursacht haben. Du aber bist gekommen, Herr Jesus, als der Schmerzensmann, der für unsere Sünde den Kopf hingehalten hat, für unsere Schuld sein Leben gelassen hat. Herr Jesus, du hast gelitten, damit wir nicht mehr ewig leiden müssen. Danke. Danke, dass du uns verstehst, mitten in unseren Schmerzen, in unseren Begrenzungen. Danke für das Mittel, dass wir unser Herz bei dir ausschütten dürfen. Und danke, dass du heute Abend auf uns wartest. Deine Arme sind ausgestreckt, weil du uns so annehmen möchtest, wie wir sind. Werde uns so stark, Herr. Du kennst die, die innerlich jetzt kämpfen, die genau wissen, dass sie gemeint sind von dir. Überwinde du jetzt ihre Ängste, schenk ihnen Kraft und Gnade, eine Entscheidung für dich zu treffen und bei dir getröstet zu werden, bei dir Hoffnung zu erleben. Danke, Herr, dass du auch durch Leid zu uns sprichst, damit wir dir begegnen. Berühre unser Leben weiterhin. Wenn es sein muss, Herr, gib uns eine unruhige, schlaflose Nacht, bis dass wir Ruhe gefunden haben bei dir. Amen. Wir bleiben stehen und singen unser Lied. Und ich möchte dich einladen. Mach's heute Abend fest.